Kultur. Am Abend vorgelesen.
Siegfried W. Kernen liest nun wieder aus dem Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos. Heute den 24. und letzten Abschnitt. Sender Glatteis, der Pojatz, hat Brno verlassen und sich nach Czernowitz auf den Weg gemacht, um endlich sein Lebensziel zu verwirklichen, Schauspieler zu werden. Am Ufer des Dniester wird er aufgehalten, da die Brücke zerstört ist, auch seine Barschaft ist fast aufgezehrt und er erfährt, dass er mit Haftbefehl gesucht wird. Wider Willen schließt sich Sender einer Theatertruppe an, um in Borschtschow an der russischen Grenze den Shylock im Kaufmann von Venedig zu spielen. Aber am Tag vor der Aufführung stehen plötzlich Rosele Kurländer und der Marschallik in seinem Zimmer. Endlich erfährt Sender, dass Rosele nicht, wie er geglaubt hatte, seine leibliche Mutter, sondern seine Ziehmutter ist, die ihm, dem angenommenen Kind, ihr Leben geopfert hat. Nun muss auch Sender sein Opfer bringen und nach Brnov zurückkehren. Hören Sie noch einmal Siegfried W. Kernen.
Es währte eine volle Woche, bis die drei wieder das Mauthaus zu Brnov erreicht. Wohl brachte Frau Rosel ihren Pflegesohn zurück, aber als einen Schwerkranken. Immer schlimmer wurde das Fieber, immer quälender der Husten. Mit geschlossenen Augen, stumpfe Trauer in den Zügen, lag er im Wagen. So stumpf, so todtraurig blieb er auch in den ersten Wochen nach seiner Heimkunft. Still lag er, die Hand auf dem Kopf seines treuen Hundes, den Blick ins Leere gerichtet, auf dem Sofa der Wohnstube oder im Lehnstuhl am Ofen. Denn am Fenster vermied er ängstlich, nur niemand sehen und von niemand gesehen werden, in Ruhe sterben. Das war alles, was er noch wollte. Selbst die Besuche des Marschallik und seiner Tochter rissen ihn nicht aus diesem dumpfen Hinbrüten. Auch seine deutschen Bücher rührte er nicht mehr an, während er das Gebetbuch kaum noch aus den Händen ließ. Die drei Menschen, die an ihm hingen, waren tief bekümmert. Aber nur dem Marschallik und Jütte war es klar, dass ihn nicht der Husten allein gebrochen. Frau Rosel gab wohl zu, dass er traurigen Herzens sei, aber, meinte sie, das gibt sich mit der Krankheit. Dass sie recht gehandelt, stand ihr unerschütterlich fest. Schenkt ihm der Himmel die Gesundheit wieder, so hatte sie ihr Teil Verdienst daran. Bei jenem elenden Leben unter Dirnen und Vagabunden wäre er verloren gewesen. Sie war sehr bestürzt, als ihr der Arzt eines Tages das Gegenteil sagte. Es war dies nach seinem zweiten Besuche zu Anfang April. Als ihn Frau Rosel das erste Mal holte, wusste er von Sender nur, was alle Welt in Brnov erzählte, dass der unstete Mensch unter wandernde Gaukler geraten und von der Mutter zwangsweise zurückgebracht worden. Das vermochte ihm kein tieferes Interesse einzuflößen. Er untersuchte den Kranken und meinte, es liege Grund zur Sorge vor, aber nicht zur Verzweiflung. Bei guter Ernährung, Gemütsruhe und einer Molkenkur im Sommer könne er noch recht glimpflich davonkommen. Aber seither hatte ihm, er war ja auch der Arzt des Klosters, Pater Marian von Sender erzählt, und das weckte seine Teilnahme. Obwohl ihn Frau Rosel nicht wiederholen ließ, Sender hatte so dringend gebeten, dies zu unterlassen, dass sie ihm den Willen getan, trat er eines Tages wieder in die Wohnstube. Er untersuchte den Kranken und schüttelte den Kopf. Dann ersuchte er die Frau, ihn mit Sender allein zu lassen, und sagte, »Ich glaube nun, Ihre Geschichte zu kennen, eine echte, rechte Märtyrergeschichte. Aber zum Teil mindestens liegt es in Ihrer Hand, welchen Ausgang sie nimmt. So, wie Sie vor mir liegen, sind Sie das Musterbild eines Kranken, wie er nicht sein soll, apathisch, ja, verzweifelt. So können Sie nie gesund werden.« Sender erhob abwehrend die Hand. »Das werde ich ohnehin nie mehr.« »Da wissen Sie mehr als ich«, erwiderte der Arzt. »Sie werden sich Ihr Leben lang mehr schonen müssen als andere. An das Schlimmste glaube ich nicht. Sie haben etwas von der Natur Ihres Vaters geerbt, dessen Kraft und Ausdauer in meiner Jugendzeit fast sprichwörtlich waren. Wer nach einem Blutsturz, wie Sie ihn vor einem Jahr hatten, und nach den furchtbaren Strapazen und Aufregungen Ihrer letzten Wanderung nur eben mit einem schweren Husten davongekommen ist, braucht nicht zu verzweifeln.« Sender lag schwer atmend da. Er erwiderte nichts. Auch der Arzt sprach nicht weiter. Es war ja jedes Wort nutzlos. Wohl aber sagte er draußen Frau Rosel seine Meinung. Nichts hätte für seine Krankheit schlimmer sein können als diese Rückkehr. Dort wollte er leben und hier will er sterben. Das traf sie hart, aber sie glaubte es doch nicht recht. Eines Tages traten Dr. Salmenfeld und seine Gattin bei dem Kranken ein. Sender war sehr erregt, und als sie ihm herzlich zusprachen, feuchteten sich seine Augen. Aber er erwiderte doch nur, »Wünschen Sie mir keine Genesung, wozu? Um bei Dorwiedel Nummern zu schreiben?« »Um ein großer Künstler zu werden«, rief Malke. »Damit ist's vorbei, ein todkranker Mann. Und wenn auch das nicht, meine Pflegemutter verlangt das Opfer, muss es verlangen, und ich muss es bringen.« »Lieber Herr Glatteis«, sagte der Advokat, »nur das Erste ist richtig. Nach Ihren Anschauungen muss sich Ihre Pflegemutter durch die letzten Worte Ihrer Eltern gebunden halten. Aber Sie? Wenn Ihr Vater lebte, er würde Sie nicht verdammen. Ihm wäre der Unterschied zwischen einem Schnorrer und einem Künstler klar. Und Frau Rosel spricht ja nur gleichsam in seinem Namen.« Sender schüttelte den Kopf. »Das mag ja alles richtig sein, aber Ihr wäre es doch das Furchtbarste.« Und darauf allein kommt es an. Sie hat mir ihr ganzes Leben auf Erden geopfert. Soll ich ihr dafür die künftige Seligkeit rauben? Aber ein Interesse weckten diese Unterredungen doch in ihm. Er begann dem Leben und Wesen seines Vaters nachzuforschen. Frau Rosel aber erzählte ihm von der armen Miriam, wie sanft und fromm sie gewesen, wie gut und dankbar. Auch lebte noch einer der Männer, die einst an Mendelekowner die letzte Pflicht erfüllt und seinen Leichnam von der einsamen Todesstätte nach dem guten Ort zu Barnow gebracht. Seine Erzählung brachte Sender eine tiefe Erschütterung des Gemüts. Denn auf die Frage, wo jene Stätte gewesen, erwiderte er, »Dicht an der kleinen Kapelle, wo der Fußweg von der Straße abzweigt.« Es war dieselbe Stelle, wo der Orkan Sender in den Straßengraben geschleudert, die Kapelle, wo er zu seiner Rettung das Büchlein liegen gelassen. Nun wusste er, wessen Geist ihn in jener Stunde umschwebt und gerettet. Aber freilich, wozu? Zu solchem Ende? Gegen Ende April kam ein Brief Nadlers aus Tschernowitz. Er habe durch einen Zufall erst jetzt erfahren, warum Sender nicht gekommen. In herzlichster Teilnahme bat ihn der Direktor, nicht mutlos zu werden, das Siechtum zu überwinden. Sein Schutz sei ihm immer sicher. Dass der Zufall in einem Brief Salmenfels bestanden, wusste Sender nicht, wohl aber, was er zu erwidern habe. Er dankte dem Direktor in rührenden Worten und nahm von ihm Abschied. Da sollte ein furchtbares Ereignis wieder in sein Leben eingreifen. Zugleich zum Segen und zum Verderben. Es war an einem der ersten Maitage. Sender besprach eben mit Frau Rosel, dass sich nächstens sein Geburtstag jähre, wo er zugleich zum ersten Male den Todestag seiner Mutter begehen könne, als der Marschallik eintrat. Sender sah ihm sofort an, dass er schlimme Botschaft bringe, doch erfuhr er nicht, um was es sich handle. Der Alte teilte es Frau Rosel auf dem Flur mit. Es musste etwas sehr Schlimmes sein, denn als sie wiederkam, war ihr Gesicht bleich und angstvoll. Sie stand fast immer am Fenster und spähte auf die Straße hinaus. Da, es dämmerte schon, schrie sie plötzlich entsetzt auf. »Da ist er!« und stürzte auf den Flur. Gleich darauf hörte er eine raue, ihm fremde Stimme, offenbar die Stimme eines Betrunkenen, brüllen. »Selbst sollst du mir sagen, dass du mich nicht aufnimmst. Warum lässt du mich dann suchen?« Und dann ihren gellenden Ruf, »Geh, Fräum, oder ich schrei um Hilfe!« Soweit hatte Sender starr vor Schrecken zugehört. Nun raffte er alle Kraft zusammen und stürzte auf den Flur. Er kam genau zur rechten Sekunde. Da stand ein alter, entsetzlich verwahrloster Bettelmann vor Rosel, hatte eben den schweren eisernen Haken ergriffen, durch den der Schranken des Nachts versperrt zu werden pflegte, und schwang ihn über dem Haupt der Greisin. Blitzschnell warf sich Sender zwischen Fräum und sie. Das schwere Eisen traf sein Haupt statt des ihren. Er schlug zur Erde hin. In seinen Ohren dröhnte es. Seine letzte Empfindung war, dass ihm ein heißer Strom die Stirn überrieselte. Dann vergingen ihm die Sinne. Drei Wochen lag er betäubt zwischen Leben und Sterben. Der Arzt befürchtete täglich das Ende. Eine so schwere Verletzung, ein so heftiges Wundfieber konnte der geschwächte Körper kaum überwinden. Er bot seine ganze Kraft und Kunst auf. Auch sonst fehlte es dem Kranken nicht an liebevoller Pflege und Teilnahme. Jütte wohnte nun im Mauthaus, um Tag und Nacht bei der Hand zu sein. Der Marschalik kam täglich, ebenso Salmenfeld und seine Gattin. Noch mehr. Eines Tages trat Pater Marian ein und beugte sich voll schmerzvoller Rührung über seinen armen Schüler, der ihn nicht erkannte. Der Besuch blieb im Ghetto nicht unbekannt und machte als nahezu unerhörtes Ereignis das größte Aufsehen. Den jähen Wandel der Stimmung vermochte es nicht zu beeinflussen. Nun schwärmten die Juden von Barnow wieder einmal für denselben Mann, auf dessen Haupt sie kurz vorher die schwersten Flüche gehäuft. Er hatte sein Leben eingesetzt, das der Mutter zu erhalten. Nun war er trotz seiner deutschen Tracht wieder kein Mensch, sondern ein Engel. »So sind sie«, sagte der Arzt dem Advokaten, »maßlos in ihrer Liebe wie in ihrem Hass. Aber all dies Segnen nützt dem Armen nichts.« Aber seine zähe Natur schien den Kranken retten zu wollen. Die Wunde begann zu heilen, die Betäubung schwand. Die Sorge des Arztes wollte dennoch nicht weichen. »Seine Genesung ist so etwas wie ein halbes Wunder«, sagte er dem Pater. »Aber ganze Wunder gibt's in der Natur nicht. Ohne dieses Unglück wäre er wohl wieder leidlich gesund geworden, sofern er nur ernstlich gewollt hätte. Jetzt, fürchte ich, zählt sein Leben nur noch nach Monaten. Wenn ich sie ihm wenigstens heiter gestalten könnte, aber mit der Besinnung kommt ja auch die Apathie wieder, hinter der sich in Wahrheit eine so tiefe Verzweiflung birgt.« »Sprechen Sie doch mit seiner Mutter«, bat Marian. »Jetzt wenigstens sollte sie doch ihren Widerstand aufgeben. Schauspieler wird er ja ohnehin nicht mehr.« Der Arzt zog den Marschalik ins Vertrauen. Der Alte war fassungslos vor Schmerz. »Das kann Gott nicht zulassen«, rief er dann. »Vielleicht irren Sie sich doch. Die Frau, aber die bringe ich herum.« Er hatte zu viel versprochen. Vielleicht, weil er der Greise nicht alles sagen mochte. Nur so viel erreichte er, dass sie ihm zuschwor, kein Wort mehr dagegen zu sagen, außer wenn Sender etwa ernst machen wollte. Dann freilich werde sie wissen, was sie den Toten schuldig sei. Aber es kam weniger auf sie an, als die Freunde glaubten. Mit Staunen sah der Arzt, wie heiter die Miene des Kranken war, als er ihn zuerst bei voller Klarheit des Geistes wiederfand. Vor ihm war Josef Grün dagewesen und hatte die Grüße und Wünsche der Gemeinde überbracht. Aber konnte dies auf Sender so tief gewirkt haben? Er war so schwach, dass er kaum die bleichen Züge zu einem Lächeln verziehen konnte, aber seine Augen leuchteten, und als sich der Arzt zu ihm beugte, hauchte er: »Nicht wahr, Herr Doktor? Ich werde gesund.« Der Arzt bejahte eifrig. »Ich hab's ja gewusst«, flüsterte er mit seligem Lächeln. »Mein Herz hat's mir gesagt, so gesund, dass ich Schauspieler werden kann?« Der Arzt nickte. »Aber da müssen Sie dazu helfen«, fügte er fast barsch hinzu, seine Rührung zu bewältigen. »Nun keine trüben Gedanken mehr.« »Es ist ja kein Grund mehr«, hauchte Sender. »Alle sagen es, und ich fühle es auch. Die Schuld ist bezahlt. Nun weiß ich, warum ich in jener Nacht in der Kapelle nicht gestorben bin.« Selten hatte der Arzt einen so tapferen, heiteren, fügsamen Patienten gehabt, wie es Sender jetzt war. Aber selten auch einen, der den gütigen Mann so oft zu seinem barschen Ton gezwungen. Dieser Gegensatz zwischen dem rührenden Glauben des Kranken und der herben Wirklichkeit ergriff ihn immer wieder tief. Die anderen aber freuten sich nur über die Wandlung und schöpften neue Hoffnung, auch der Pater und der Marschalik. Sollten sie dem Arzte mehr glauben als ihren eigenen Augen? Sender wurde ja zusehends wieder kräftiger. Nun war alles anders als früher. Jeder Besuch freute ihn. Mit den Freunden sprach er auch von seinen Plänen. Frau Rosel empfand dies jedes Mal als einen rechten Stich ins Herz, aber sie schwieg. Ihre Zusage wollte sie halten. Als er zum ersten Male das Bett verlassen konnte, schrieb er einen langen Brief an Nadler, worin er erzählte, wie es sich mit ihm gefügt, dass er nun auf dem Wege zur Genesung sei, und bitte ihn nicht zurückzuweisen, wenn er sich hoffentlich bald zum Antritt seines Engagements melde. Der Direktor erwiderte umgehend aus Lemberg. Sender werde ihm immer willkommen sein. Und nun könne er ihm auch bessere Vorbilder bieten als in Czernowitz. Er sei zum Direktor des Lemberger Deutschen Theaters ernannt worden und übernehme im Herbst die Leitung. Sender war selig. Jeder der Freunde musste den Brief lesen. Bis zum Herbst bin ich ja längst gesund, sagte er. Der Herr Doktor hat es mir versprochen. In der Tat hatte der Arzt zumindest nicht widersprochen, als Sender um Antwort gedrängt. Im Herbst wollen wir dann weiterlügen, dachte er mitleidsvoll, wenn es noch nötig sein sollte. Laut aber sagte er, natürlich müssen Sie vorher nach Delatin zur Molkenkur. Heilung konnte sie Sender nicht mehr bringen, aber Erleichterung der Atemnot. Der Kranke war es zufrieden. Auf Mitte Juni war die Abreise festgesetzt. Aber nun erhob sich die Schwierigkeit, wer ihn begleiten sollte. Frau Rosel konnte von ihrem Posten nicht abkommen. Jütte wäre dazu bereit gewesen, aber das verbot die Sitte. Schon war beschlossen, dass ein gemieteter Wärter Sender begleiten sollte, als das Schicksal für einen besseren Pfleger sorgte. Als Sender eines Nachmittags mit dem Marschalik auf dem Bänkchen vor dem Hause saß, unter dem Lindenbaum, fuhr der Alte plötzlich auf und rief, auf die Straße deutend, »Da ist ja der kleine jüdische Spieler aus Borschtschow.« Sender blickte auf. Auch er erkannte Können sofort. Langsamen Schrittes, das Haupt gebeugt, kam der Kleine, ein Ränzelchen auf dem Rücken, dahergegangen. »Kommen Sie als Quartiermacher?« fragte Sender. »Ich fürchte, in Barnow werden Sie keine guten Geschäfte machen.« Der Kleine schüttelte den Kopf. »Ich bin kein Schauspieler mehr«, sagte er düster. »Und die Gesellschaft?« »Aufgelöst«, erwiderte Können, und um seinen Mund zuckte es schmerzlich. »Es freut mich, dass Sie sich endlich losgemacht haben«, sagte Sender. »Es war hohe Zeit.« »Das war's«, erwiderte Können. »Aber ich habe mich nicht losgemacht.« Er blickte zu Boden. Seine Lippen bebten. »Ich hätte es nie gekonnt. Sie ist...« »Tot?« rief Sender. »Wie immer sie sonst gewesen, ihm hatte sie Teilnahme erwiesen. Hat sie sich etwa selbst...« Können nickte. Sprechen konnte er nicht. »Sie hat sich vergiftet«, stieß er endlich hervor. »Nach dem Begräbnis habe ich dem Stickler gesagt, nun geh auch ich. Und obwohl er mich nun plötzlich wieder Du genannt hat, der Lump, bin ich festgeblieben.« »Und was haben Sie vor?« fragte Sender. »Ich hoffe, der Herr Dr. Bernhard Salmenfeld hier nimmt mich in seine Kanzlei. Ist bei ihm keine Stelle frei, so versuche ich's anderswo.« Er wandte sich ab. Dann griff er nach Stock und Ränzel und ging mit stummem Gruß der Stadt zu. Salmenfeld wollte den Mann, den er als verlässlich kannte, gern behalten, musste aber erst seinem Solizitator kündigen. So war Können für die nächste Zeit frei und gern bereit, Sender nach Delatün zu begleiten. Frau Rosel war freilich etwas besorgt, ein Fremder und ein einstiger Spieler dazu, aber ihr Misstrauen war unbegründet. Treuer als er hing selbst Moskal nicht an seinem Herrn. Der Flecken Delatün liegt in den Karpaten, etwa 12 Meilen von Barnow. Er wird seiner würzigen Tannenluft sowie der kräftigen Molke wegen viel von Lungenkranken aufgesucht. Dort verbrachte Sender mit seinem treuen Können 6 stille, schöne Wochen. Er fühlte sich glücklich, fast wunschlos. Auch mit seiner Gesundheit ging es immer besser. Zwar die Schwäche wollte nicht weichen, aber aus dem Spiegel blickte ihm ein volleres Gesicht entgegen und das Atmen ging leichter. Selbst der Arzt war einen Augenblick freudig überrascht, als Sender sich nach seiner Rückkunft bei ihm meldete, aber die Freude verflog, als er das Hörrohr an die Brust des Kranken legte. Dennoch widersprach er nicht, als dieser fragte, nicht wahr, im September darf ich nach Lemberg? Wohl aber beriet er mit Salmenfeld. Da muss wieder einmal ihre Bekanntschaft mit Nadler aushelfen, sagte er. Er muss ihn durch irgendeinen Vorwand auf den Frühling vertrösten. Spätestens im November ist der arme Junge erlöst. Der Direktor beeilte sich, dem Wunsche Salmenfelds zu entsprechen. Nur machte er diesmal seine Sache trotz besten Willens nicht eben geschickt. Er bat Sender, sich bis zum April zu gedulden, weil in den ersten Wochen der Wintersaison eine ganze Reihe von Gastspielen stattfinde. Zuerst komme Davison. Nun bedürfe ein Anfänger der steten Anleitung, gerade die ersten Wochen seien oft geradezu entscheidend für die ganze Künstlerlaufbahn, und da werde er sich ihm ja der Gastspiele wegen nicht widmen können. Dieser Grund leuchtete Sender nicht ganz ein, da er jedoch gewohnt war, jede Weisung Nadlers wie einen Orakelspruch hinzunehmen, so ließ er ihn gelten und machte sich sogar keine Gedanken darüber. Hingegen erregte der Name Davison stürmische Sehnsucht in seinem Herzen. Der berühmteste deutsche Schauspieler seiner Zeit, desselben Stammes wie er, der einst freundliche Teilnahme für sein Schicksal gezeigt in Lemberg, und er sollte ihn nicht sehen. Als er in dem Wiener Blatte, das ihn Salmenfeld lesen ließ, die Nachricht fand, dass der Künstler außer dem Mephisto und Richard III. Auch den Shylock spielen werde, erklärte er der Pflegemutter den Entschluss, nach Lemberg zu gehen. Sie widersprach heftig. Nun wollte er ernstlich zur Bühne, sie durfte es nicht dulden. Der Widerstand nützte ihr nichts, umso mehr, da auch der Arzt keine Einwendung hatte. »Warum sollte ich dem Ärmsten nicht noch diese Freude gönnen?« sagte er zu Salmenfeld. »Nur muss freilich können mit.« Und so geschah's. In den letzten Septembertagen sollte das Gastspiel stattfinden. Schon 8 Tage früher brachen die beiden auf, um die 4 Tage Reisen bequem zurückzulegen. Sender war selig. Welcher Genuss harrte seiner. Und das Wetter war warm und sonnig, das Wägelchen bequem. Nadler war verständigt und hatte seine Freude ausgedrückt, ihn wiederzusehen. Wenn Können Sender in diesen ersten Stunden ansah, hätte er kaum glauben mögen, dass es ein Todkranker war, neben dem er saß. Aber bald machten sich die Folgen der Anstrengung fühlbar. Der Ärmste rang nach Luft, und die rüttelnde Bewegung bereitete ihm so große Schmerzen, dass er trotz aller Selbstbeherrschung leise stöhnen musste. Erschreckt ließ Können schon im nächsten Flecken halten. Statt desselben Tages gelangten sie erst am nächsten nach Butschatsch, der Stadt seiner Knabenstreiche, und mussten hier einen vollen Tag rasten. In der Folge ging es ähnlich, ja schlimmer. Die beiden ersten Gastvorstellungen waren nun versäumt. Sie langten erst am Vorabend der letzten Vorstellung in Lemberg an. Sender war betrübt, aber nicht verzweifelt. Der Shylock soll ja seine bedeutendste Rolle sein, sagt er. Das Beste entgeht mir also nicht. Schon lange vor Beginn der Vorstellung waren die beiden in der Loge. Klopfenden Herzens musterte Sender das stattliche Haus, das sich eben füllte, die Stätte seines einstigen Wirkens. Dann dachte er an nichts als die Freude, die heute seiner harrte. So andachtsvoll mag selten jemand einer Vorstellung gelauscht haben wie der arme, blasse Mensch, der die Nebensitzenden zuweilen durch sein Husten störte. Als sich der Vorhang zur ersten Shylock-Szene hob, ergriff er unwillkürlich Könnens Hand. Vorgebeugt, schwer atmend saß Sender da. Die Maske da wie sonst zwar verwunderte ihn, er hätte nie gedacht, dass Shylock so alt und hässlich aussehen müsse, aber welche Bewegungen, welche Stimme, ihr umflorter, nervöser Klang, in welchem der unterdrückte Hass zitterte, ging ihm durch Mark und Bein. Die tiefste Bewegung überkam ihn während der Eingangsszene des 3. Aktes. »Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht. Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht.« Das war kein Schauspieler mehr, sondern ein armer, unseliger Mensch, der lange seinen und der Brüder Jammer verschlossen in sich getragen, der klaglos geduldet und nun plötzlich Worte fand für sein furchtbares Weh. Über Senders Antlitz rannen die Tränen nieder. Als am Schlusse der Szene donnernder Beifall losbrach, saß er regungslos, aber seine Lippen murmelten: »Mein Gott und Herr, ich danke dir.« Gleichmächtig vermochte nichts mehr auf ihn zu wirken, und als der Vorhang des 4. Akts gefallen war, erhob er sich. »Kommen Sie«, flüsterte er Können zu. »Sind Sie nicht wohl?« fragte dieser besorgt. Sender schüttelte den Kopf. »Nein«, erwiderte er, »aber aus diesem Künstler hat mich Gottes Odem angeweht. Die anderen sind nur Menschen.« In dieser Nacht schloss Sender kein Auge. Am Nachmittag holte ihn Nadler zu Davison ab. Er wohnte in einem Hotel dicht neben dem Senders. Der Künstler wusste, dass er einem Todgeweihten die letzte große Freude seines Lebens bereiten konnte, und empfing ihn darum mit größter Herzlichkeit. Unsere Schicksale sind einander so ähnlich, sagte er. Kampf mit der Armut und dem Vorurteil. Und es ist doch gegangen. Ich hoffe, das wird Ihnen trostreich sein, lieber Kollege. Sender vermochte nichts zu erwidern. Er sah nur immer in das scharf geschnittene, bewegliche Antlitz. Er, Sender der Pojats, war bei Bogumil Davison. Und der nannte ihn seinen Kollegen. Es dünkte ihm wie ein Traum. Worte fand er nicht, kaum dass er zum Schluss seinen Dank stammeln konnte. Auch von Nadler nahm er zur selben Stunde Abschied. »Ich weiß«, sagte er, »Sie würden mir noch für einige Vorstellungen den Besuch erlauben, aber mir ist's, als hätte ich in die Sonne gesehen. Darauf kann man lange nichts anderes unterscheiden. Auch muss ich mich ja nun recht schonen, um im nächsten Frühling zur Stelle zu sein. Kann ich vielleicht, aber Sie dürfen nicht böse sein, erst Ende April kommen, weil dann schon das Wetter verlässlicher ist?« Nadler nickte nur, sprechen konnte er nicht. Erst am zweitnächsten Morgen reisten die beiden ab. Können hatte auf dieser Rast nach den Aufregungen bestanden. Gleichwohl fasste ihn auf der Rückreise oft die Angst, dass sein Pflegling am Wege sterben werde. Aber es ging doch, und noch mehr. Ahnungslos, wie er abgereist, kam Sender wieder. »Ich bin schwach«, sagte er dem Arzt. »Das ist doch nach einer solchen Reise nur natürlich.« Darum blieb er auch am nächsten Morgen geduldig im Bett. Er war schmerzloser als seit lange und griff nach den Büchern, die ihm Salmenfeld geliehen. Und da traf er auf das Zitat, »Jung stirbt, wen die Götter lieben.« Kurz darauf kam Pater Marian zu ihm. Sender erzählte von den Freuden, die ihm die Reise nach Lemberg gebracht. Dann sagte er, »Sie haben mich so oft belehrt. Tun Sie es auch heute. Diesen Satz hier kann ich nicht verstehen.« Er deutete auf die Stelle. »Er hat einen guten Sinn«, sagte der Pater mit zitternder Stimme, und er sprach von den Enttäuschungen, der Gebrechlichkeit des Alters. »Wer jung stirbt, hat das Höchste doch schon genossen, was das Leben bietet, das Streben nach hohen Zielen.« Sender nickte. »Gewiss. Wenn man mir sagen würde, streiche das Streben aus deinem Leben und du wirst 100 Jahre alt, ich würde antworten, dann will ich lieber heute sterben. Mein Leben war ja bisher so schön. So schön. Und meine Kunst, nun beginnt ja erst mein Leben. Gott lässt mich genesen. Ich kann heute so leicht atmen wie seit lange, sehr lange nicht.« Pater Marian ahnte, was das bedeutete. Und der Arzt, der eintrat, bestätigte seine Vermutung. Nach einer Stunde waren alle, die ihn liebten, in der Stube versammelt. Sie mühten sich, ihr Schluchzen zurückzuhalten, aber er hörte sie nicht mehr. Das Bewusstsein war geschwunden. Er fantasierte. Aus den leisen Worten, die zuweilen von seinen Lippen fielen, konnten sie entnehmen, dass ihn heitere Bilder umgaukelten. »Oh, er ist ein großer Künstler. Ich danke Ihnen, Herr Davison. Danke, danke.« Dann spielte er selbst den Shylock. »Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht? Wenn ihr...« Er suchte das Haupt aus den Kissen zu heben. Seinen Mund umspielte ein seliges Lächeln. Nun verneigte er sich wohl vor dem Publikum. Nur einmal noch öffnete er die Augen. Und diesmal schien es Jütte, die seinem Bette zunächst stand, als glimme ein Strahl des Bewusstseins in ihnen. Aber das Lächeln schwand deshalb nicht von seinen Lippen. »Mein Leben«, hauchte er, »so schön, so schön.« Das waren seine letzten Worte.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Siegfried W. Kernen las die 24. und letzte Folge aus dem Roman Der Pojats von Karl Emil Franzos. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Am kommenden Montag nach den 22 Uhr Nachrichten beginnen wir mit einer Lesereihe mit Novellen und Märchen von Eduard Mörike.
NDR Kultur. Play Jazz.
Ihr musikalischer Ausdruck kommt aus der schwarzen Kirche im Süden der USA. Sie huldigt dem Gospel, dem Blues, dem Folk und dem Jazz. Die Sängerin Liz Wright lebt heute in Chicago und beschert uns mit Shadow das Album der Woche. Wir stellen mit Fearless Movement das neue Album des Saxophonisten Kamasi Washington vor. Und dann ist da noch Ennio, ein Album, das Grégoire Marais und Romain Collin dem Filmmusikkomponisten Ennio Morricone gewidmet haben. Vorher gibt's hier aber erstmal Musik vom Saxophonisten Stefano Di Battista. Sein neues Album heißt La Dolce Vita und ist durch und durch in italienische Farben getaucht. Dazu herzlich willkommen, sagt Sarah Seidel.